Hallo zusammen, ich möchte euch begrüßen zum heutigen Maghreb-Special auf Radio LoRa. Heute Abend werde ich euch eine Reihe von arabischen, nordafrikanischen Schriftstellern vorstellen. Ich werde euch auch mit Musik bekannt machen, die teils aus dem nordafrikanischen Raum selber sind, teils aber auch von Europäern gemacht worden sind, die sich durch die nordafrikanische, arabisch-islamische Musiktradition haben lassen, beeinflussen. Was ihr da im Hintergrund hört, als Auftakt, als musikalische, ist ein Live-Konzert von Abdel Khalim Hafez. Das ist ein recht berühmter ägyptischer Sänger. Er steht so fast in einer Rolle von einem ägyptischen, was weiß ich, Udo Jürgens oder so, also so an Popularität gemessen. Er gilt als Schlagerstar im arabischen Raum. Lassen wir doch noch ein bisschen rein. Um auch den literarischen Einstieg in unsere heutige Sendung zu gewährleisten, möchte ich gerade anfangen mit etwas, was eigentlich die traditionelle arabische Erzählform ist, nämlich eben das Märli oder die Erzählung. Viel weniger als bei uns, wo so Opus von Hunderten von Seiten geschrieben werden, ist da noch die überschaubare Geschichte, eben das Märli, die Sage, die Erzählungsgerüchte im Mittelgrund. Ich möchte hier ein erstes Beispiel von einem Autor lesen, den ich nachher werde vorstellen. Abu al-Abed hatte in dieser Nacht nicht eine einzige Minute schlafen können. Zu sehr war er damit beschäftigt, ein neues, unterhaltendes Abenteuer für seine Freunde und Bekannten zu erfinden. Doch solange er auch darüber nachdachte, ihm fehlte die zündende Idee. Was nur sollte er tun, wenn er morgen Abend ins Café käme? Der Kaffeehausbesitzer würde ärgerlich über einen fantasielosen, die Gäste langweilenden Erzähler sein und ihn nicht mehr zum Tee einladen. Abu al-Abeds Abenteuer hatten bisher viele Gäste angelockt, wenn sie sich aber nicht mehr amüsierten, würden sie ein anderes Café aufsuchen, wo es einen besseren Erzähler gab. Abu al-Abed beschloss, an diesem Tag in seinem Garten auf einen Apfelsinenbaum zu klettern. Dort oben würde er bestimmt nicht beim Nachdenken von seinen Frauen gestört werden. Es war Frühling und der Apfelsinenbaum war voller Blüten, die einen herrlichen Duft verströmten. Abu al-Abed saß auf einem Ast und ließ die Beine herabbaumeln wie ein Kind und bewunderte, was ihn umgab. Den Himmel, die Vögel, die Schmetterlinge, die Eidechsen und die vielen ineinander geschachtelten bunten Häuser. Fast vor jedem Fenster oder Balkon hing Wäsche in zahllosen Farben und Mustern. Es vergingen die Stunden, die Sonne stand schon hoch am Himmel und noch immer fiel Abu al-Abed keine Geschichte ein. Aus Langeweile begann er zu zählen. Mal zählte er die Häuser, mal zählte er, wie viele Blüten am Apfelsinenbaum wuchsen. Oft verzählte er sich und fing dann wieder von neuem an. «Wenn alle Blüten am Baum bleiben, dann werde ich reich», sagte er sich. «Das Geld, das mir mein Schwiegersohn monatlich überweist, werde ich zurückzahlen. Jeder meiner beiden Frauen werde ich ein Kleid und ein paar Schuhe schenken. und meinen 7 Töchtern werde ich mit goldenen Armbändern belohnen und jeden meiner 7 Söhne mit einem Pferd. Die Farbe des Fells können Sie sich selbst aussuchen. Dann werde ich allen Kindern unseres Viertels eine Tafel Schokolade und einen Lutscher spendieren. Und wenn dann noch Geld überbleibt, kauft sich Abu al-Abed ein weißes Hemd, eine schwarze Pumphose und einen roten Fes. So verging der Tag und der Abend kam. Abu al-Abed träumte von seinem Glück. Er war tief in Gedanken versunken, als er plötzlich erschrocken aufwachte. Seine beiden Frauen riefen ihn. »Du sollst dich nicht im Baum verstecken, du Affe, komm sofort runter. Du musst uns noch Brot vom Bäcker holen und Gemüse und Obst einkaufen. Du gehst nicht eher in dein Café, bevor du uns alles geholt hast.« »Heute werde ich keinen Finger rühren«, antwortete Abu al-Abed. »Ich bleibe den ganzen Tag im Apfelschienenbaum sitzen.« »Bist du verrückt geworden, Mann? Komm sofort runter, sonst knallt's und wir holen dich vom Baum schneller, als du denkst«, rief die eine Frau, und die andere hatte schon eine Leiter geholt, um hinaufzuklettern. In diesem Augenblick strömten viele Menschen in den Garten. Es waren Abu al-Abeds Zuhörer. Bis 9 Uhr hatten sie im Café gewartet und sich Sorgen um ihn gemacht. Doch als sie ihn auf dem Baum sitzen sahen, waren sie beruhigt. Sie baten ihm, eine neue Geschichte zu erzählen. Die beiden Frauen aber hätten alle diese Männer am liebsten rausgeworfen, was ihnen jedoch nicht gelang. So schlossen sie einen Kompromiss. Abu al-Abed sollte seine Erzählung kurz fassen, damit er noch rechtzeitig die Lebensmittel aus dem Bazar holen könnte. Abu al-Abed rief seinen Frauen aus dem Baum zu. »Kocht Kaffee und Tee für unsere Gäste, wie es sich gehört.« »Wir haben schon unseren Tee getrunken, bevor wir hierher kamen«, rief einer aus der Menge. »Dann holt wenigstens mir einen Tee, ich bin schon fast verdurstet.« Abu al-Abed warf eine Schnur herunter. Die Besucher sollten das Glas Tee fest anbinden und er würde es dann hochziehen. Sie machten, was er ihnen befohlen hatte, holten Tee aus dem Haus und beobachteten neugierig, wie das Glas Tee zwischen den Zweigen verschwand. Dann bildeten die Männer einen Kreis um den Apfelsinenbaum, um mit begierigen Ohren das neueste Abenteuer des Abu al-Abed zu hören. Nachdem dieser einen Schluck Tee getrunken hatte, um seinen trockenen Hals anzufeuchten, fing er zu erzählen an. »Eines Tages, verehrte Gäste, es war im Monat November, wachte ich aus dem Schlaf auf und war in einen Hahn verwandelt. Zuerst bekam ich einen Schreck, denn gewöhnte ich mich an meinen neuen Körper und sagte mir, »Was Besseres kann dir nicht passieren, Abu al-Abed. Ab heute brauchst du nicht mehr zu arbeiten. Täglich bekommst du dein Futter und um dich herum sind viele Hühner, die du beglücken kannst.« Ich sah sehr gut aus, hatte schwarz-rot gestreifte Federn und einen großen Schwanz, der mehr als einen Meter lang war. »Du bist besser dran als ein König«, sagte ich mir. »Von heute an hast du große Macht über all deine Hühner und keine Feinde mehr unter deinesgleichen, die sie dir abnehmen könnten.« Die Menschensprache beherrschte ich noch gut. Da kamen beide Frauen, die mir das Frühstück ins Schlafzimmer bringen wollten. Sie fanden mich jedoch nicht mehr, sondern sahen einen Hahn unter der Bettdecke liegen. Da erschraken sie sehr, fielen in Ohnmacht und wollten nicht mehr aufstehen. Doch nach längerer Zeit kamen sie wieder zu Bewusstsein, rannten zum Arzt und erzählten meinen Fall. Der Arzt sagte, »Wenn Sie mir genügend bezahlen, gebe ich Ihrem Mann eine Spritze, die ihn sofort in einen Menschen zurückverwandeln wird.« Meine Frauen gaben ihm ihre einzigen Goldarmbänder. Als ich den Arzt sah, schrie ich so laut ich konnte, er solle sofort mein Haus verlassen. Niemals im Leben hätte ich einen Arzt gebraucht. Die meisten Ärzte sind Halsabschneider, verehrte Gäste. Sie wollen dem Patienten nur das Geld abknöpfen und die eigenen Taschen dick machen. Die wenigsten Ärzte sind gut. Leider ist das so. Noch einmal rief ich laut, er soll sofort aus meinem Haus verschwinden, sonst hole ich meine Schwiegermutter. Sie hat genügend Erfahrung mit Ärzten und weiß, welche Sprache sie verstehen. Und ich rief, gebt dem Arzt kein Geld, er ist ein Schwindler, er wird mir nur wehtun und nicht helfen. Ich möchte gern ein Hahn bleiben, ich möchte das Leben der Hühner erforschen und sehen, ob sie glücklicher als die Menschen sind. Der Arzt holte seine Spritze und näherte sich mir. Ich rannte weg und wollte das Zimmer verlassen, doch meine Frauen machten die Tür des Schlafzimmers zu und schlossen die Fenster. Über eine Stunde dauerte es, bis sie mich eingefangen hatten. Die ganze Einrichtung des Schlafzimmers hatte ich dabei durcheinander gebracht. Ich pickte den Arzt mit meinem Schnabel, doch es nutzte nichts. Er gab mir die Spritze. Ich schrie wie ein Hahn am Spieß und verlor das Bewusstsein. Eine Woche lang war ich krank und meine beiden Frauen beschwerten sich beim Arzt, dass ich noch immer ein Hahn sei und forderten ihre Armbänder zurück. Er aber antwortete ihnen: Seien Sie froh, dass er noch am Leben ist. In unserem Beruf gibt es große Risiken und wir Ärzte können nicht alles verantworten. Die Armbänder gab er ihnen nicht zurück. Und das geschah ihnen ganz recht. Sie hatten ja nicht auf mich gehört. Als Hahn hatte ich kein Interesse an Geld und konnte nicht verstehen, warum sich die Menschen deswegen bekriegen. Ich sagte meinen beiden Frauen, dass sie mich bei sich behalten sollten. Sie antworteten, die Wohnung sei zu klein und sie könnten keinen Hahn frei rumlaufen lassen. Aber ich wollte ja auch gar nicht in der Wohnung frei rumlaufen. Bitte baut mir im Garten einen gemütlichen Stall und kauft ein Dutzend gesunder Hühner, damit ich unter meinesgleichen leben kann. So habt ihr jeden Tag frische Eier. Ihr braucht auch nicht mehr für mich zu kochen. Ich werde wie die Hühner Körner fressen. Am nächsten Tag bauten sie mir im Apfelsinengarten einen schönen Stall neben dem Rosenstrauch und dem Jasmin. Und auf dem Basar kauften sie ein Dutzend preiswerter Hühner von verschiedener Rasse und Größe. Seit diesem Tag lebte ich unter meinesgleichen. Das Leben war abwechslungsreich und ich war König im Stall. Jeden Morgen rief ich Kikeriki und mit diesem Gesang weckte ich die Hühner. Schnell stellten sie sich vor mir auf und wackelten mit den Köpfen und Hintern. Manche von ihnen hatten sich vorher geschminkt, manche nicht. Alle wollten sie sich bei mir beliebt machen. Mir aber gefielen die ungeschminkten Hühner und ich beglückte sie jeden Tag. Ich war in prächtiger Verfassung, denn ich musste nicht arbeiten. Mir standen alle meine Kräfte zur Verfügung. Wie oft stritten sich doch die Hühner um mich. Das machte mir viel Spaß und gab mir Bestätigung. Meine Eitelkeit wurde immer größer. Auch um mein Essen brauchte ich mich nicht zu kümmern. Meine beiden Frauen brachten mir täglich die besten Körner zum Picken. Mit der Zeit wurde ich immer dicker und kräftiger. Ich war der stärkste und beliebteste Hahn des ganzen Viertels, verehrte Gäste. Und die Frauen redeten über mich und staunten, was für ein ungewöhnlicher Hahn ich sei. Ich nahm an zahlreichen Hahnenkämpfen teil und gewann viele Preise. Doch mit der Zeit wurde mir all das zu langweilig. Ich beschloss, Gedichte zu schreiben, um mein Leben sinnvoll zu gestalten. Und es gelang mir, schöne, geistvolle Verse zu schöpfen. Ich schrieb sie in der Hühnersprache. Allmählich hatte ich eine große Gedichtsammlung beieinander und abends trug ich meine Werke den Hühnern vor. Sehr interessiert hörten sie zu und sie verehrten mich sogar noch mehr als früher. Statt früh schlafen zu gehen, blieben sie bis Mitternacht wach. Das aber ärgerte meine beiden Frauen, weil wir einen großen Krach machten. Die Nachbarn beschwerten sich, doch das störte uns gar nicht. Wir gingen auch weiterhin nicht vor Mitternacht schlafen. Das erste Jahr als Hahn gefiel mir sehr und ich fühlte mich wohl. Doch allmählich wurde es, wie gesagt, langweilig, immer im gleichen Stall zu leben, immer die gleichen Körner zu fressen und immer mit den gleichen Hühnern zu tun zu haben. Ich wurde so dick, dass ich mich nicht mehr bewegen konnte, saß nur noch im Stall und fraß. Zu nichts hatte ich mehr Lust. Morgens konnte ich nicht mehr Kikeriki singen, ich litt unter starken Depressionen, verehrte Gäste, und es machte mir auch keinen Spaß mehr, Gedichte zu schreiben. Meine beiden Frauen merkten, dass es mir schlecht ging, und sie vermuteten, dass ich krank sei, und beschlossen, mich bald zu schlachten. Die Hühner legten keine Eier mehr, und das war für meine Frauen das letzte Zeichen, dass es mit mir zu Ende ging. Sie hatten völlig vergessen, dass ich ihr Mann war. Sie beschlossen, mich am Sonntag zu kochen und ein kleines Fest zu machen, zu dem sie ein paar Verwandte einluden. Nach meinem Tod wollten sie einen jungen Hahn besorgen, damit die Hühner wieder Eier legten. Ich konnte nicht mehr in der Menschensprache reden, sonst hätte ich ihnen gesagt, dass sie mich nicht schlachten sollten. Wie also sollte ich ihnen beweisen, dass ich ihr Mann war? Ich hörte sie bereits das Messer schleifen und sah, wie sie das Feuer schürten und einen großen Topf abwuschen. Sie kamen zum Stall und öffneten die Tür. Schnell versteckte ich mich zwischen den Hühnern und bat sie um Hilfe. Sie aber waren gemein zu mir und sagten, «Du bist doch der Hahn, du musst uns schützen. Du hast vor uns immer den großen König gespielt. Du warst immer der große Held. Und jetzt bist du wie eine Maus. Wir können dir leider nicht helfen und dich verstecken.» Ich war sehr enttäuscht von meinen Hühnern und wütend und böse auf sie. «Man kann sich nicht mehr auf sie verlassen», dachte ich. als ich noch stark und kräftig war, gehorchten sie mir und zankten sich, weil sie alle mit mir verbunden sein wollten. Ich machte sie glücklich und beschützte sie, las ihnen schöne Gedichte vor und liebte sie. Und jetzt verraten sie mich und lassen mich sterben. So eine Enttäuschung habe ich in meinem ganzen Leben nicht erlebt. Alles ist vorbei. Meine Stunde ist gekommen. Ich bereute, ein Hahn zu sein. So ein Leben war nicht für mich. Es dauerte nicht lange, bis meine beiden Frauen mich gefangen hatten und das Messer an meinen Hals setzten. Da fing ich an, so laut zu schreien, dass mich alle Nachbarn hörten und Mitleid mit mir bekamen. Gott sei Dank, das war alles nur ein Traum, verehrte Gäste. Aber krank war ich dennoch danach. Der Traum hatte mich nachdenklich gemacht und ich bereute, ein Hahn zu sein. Aber jetzt bin ich müde und will nach Hause gehen. Und morgen werde ich Ihnen ein neues Abenteuer erzählen. Mit diesen Worten kletterte Abu al-Abed vom Apfelsinbaum und ging zurück ins Haus. Das Stückchen, das ich euch jetzt hier vorgelesen habe, ist ein Stück von Yusuf Naum und stammt aus dem Büchlein «Die Kaffeehausgeschichten» des Abu al-Abed. Yusuf Naum ist ein Mann, der 1941 in Tripoli in Libanon geboren worden ist und 1964 bereits in die Bundesrepublik Deutschland ausgewandert ist. In Deutschland hat er sich dann, wie so üblich für Gastarbeiter, in verschiedenen Berufen versucht. Er ist lange im Gastgewerbe tätig, als Kellner, als Küchenhilfe und so weiter. Und hat sich dann nachher zum Masseur und medizinischen Badmeister, was immer man sich so darunter vorstellen hat, ausgebildet. Seit 1983 ist der Yusuf Naum freier Schriftsteller und auch Mitglied des Deutschen Schriftstellerverband. Das Büchlein, das ich daraus vorgelesen habe, «Die Kaffeehausgeschichten des Abu al-Abed», ist im Verlag Brandes und Absel erschienen. In diesem Büchlein kreiert der Yusuf Naum einen Held oder manchmal auch einen Anti-Held, eben der sagenumwobene Abu al-Abed. Einer von diesen klassischen arabischen Geschichtenverzähler. Yusuf Naum schrieb dann auch über den Beruf vom Geschichtenerzähler. Es gibt bei uns in den arabischen Ländern Berufe, die eine sehr lange Tradition und eine große Bedeutung haben. Zu diesen Berufen mit einer alten Tradition zählt der des Hakawati, des Geschichtenerzählers, von dem ich hier berichten möchte. Auf Marktplätzen oder in Cafés, dort wo viele Menschen zusammenkommen, stand der Geschichtenerzähler an erster Stelle neben dem Clown, dem Feuerschlucker, dem Zauberer und dem Schlangenbeschwörer und gehörte zu den beliebtesten Volkskünstlern. Seine Aufgabe bestand nicht nur darin, den Leuten etwas vorzulesen oder frei zu erzählen. Er musste auch von Schauspielerei eine Ahnung haben, wenigstens ein Musikinstrument beherrschen und etwas vom Marionetten- oder Schattentheater verstehen. Die dazugehörenden Figuren wurden von ihm entworfen und geschnitzt. Wie ihr seht, war es kein Zuckerschlecken, sondern ein schwerer Beruf. In den Mittelpunkt stellte der Erzähler Liebesgeschichten, Heldenabenteuer oder die Religion. Soweit der Yusuf Naum zu seinem Held, Abu al-Abed, der eben einer von diesen Geschichtenverzählern ist, der seinen Lebensunterhalt damit bestreitet, dass er jeden Abend ins gleiche Kaffee kommt und von 9 bis 10 eine von seinen wild zusammengeflunkerten, erfundenen, aber doch immer mit einem Kern von Wahrheit versehenen Geschichten zu erzählen. Ich werde jetzt wieder ein Stück Musik laufen lassen, und zwar etwas von den Dissidenten. Das ist eine Gruppe, die ich euch später auch noch ausführlicher vorstellen werde. Da aber zuerst ein Stück, wo sie um traditionell arabischen Musikschatz entnommen haben, kann man so sagen. Ein traditionelles Stück, sie haben es dann allerdings so schön europäisch-englisch Telefon-Rap genannt. Soweit also ein Stück von den Dissidenten. Telefon Arab hat das geheißen und ist in Marokko aufgenommen worden. Ich habe jetzt gerade noch ein Telefon bekommen von einem Hörer, der gefunden hat, es sei ihm ein bisschen schnell gegangen mit den Angaben zu dem Buch, das ich daraus vorgelesen habe. Ich könnte es damit nochmal nachholen. Also das Buch, das heisst «Die Kaffeehausgeschichten» des Abu al-Abed, das schreibt man so, wie man es sagt. Und geschrieben hat das der Yusuf, also J-U-S-U-F, Naum, also N-A-O-U-M, fast wie der Nao. Erschienen ist das Buch im Verlag Brandes und Absel. Das ist ein Verlag, wo ich auch noch nie etwas davon gehört habe. Vielleicht steht noch einmal, wo das erschienen ist. Ja, nein, es steht einfach Brandes und Absel Verlag. Das ist also zum Beispiel auch, ohne Schleichwerbung zu machen, im Aurel Füssli jederzeit vorrätig und wahrscheinlich auch in vielen anderen Buchhandlungen jederzeit auf Abruf bereit. Ich werde jetzt aber zu einem ersten musikalischen Schwerpunkt kommen, nachdem ich euch eine kleine Geschichte vorgelesen habe, eine kleine Ahnung von der Literatur, die heute darum gegeben hat. Und zwar werde ich mich in der nächsten Viertelstunde vielleicht eingehend ein bisschen mit einer Musikform befassen, die Rai heisst. Rai, das schreibt sich R-A-I mit zwei I-Pünktchen, damit niemand auf die Idee kommt, es mit irgendwie Rai oder so auszusprechen. Also Rai ist eine Musikform, die ursprünglich aus dem Oran stammt. Das ist das Gebiet in West-Algerien. Ursprünglich sind das Lieder gsi, wo Beduinen an ihren Lager gesungen haben. Sehr spärlich begleitet von Musikinstrumenten, höchstens mal eine Flöte oder irgendein Tambourin oder ein Bongo oder sonst irgend, was weiß ich, zwei Hölzli, was aufeinander geschlagen haben oder so. Und der Name Rai hat die Musikgattung eigentlich daher, dass die Beduinensänger ihre Geschichte, also ihre Gesänge, sehr oft mit dem Ausruf «Ja, Rai» unterbrochen haben. Was das heisst, das «Ja, Rai», das konnte ich leider nicht herausfinden, aber ich nehme an, es wird irgend so eine Bestätigung oder so, weiss ich, so «Alle, alle» oder irgend so etwas Ähnliches bedeuten. In den 20er und 30er Jahren von unserem Jahrhundert ist dann der Rai plötzlich aktuell geworden. Es haben nämlich Shai Kates, das sind Sängerinnen, und zwar ausschließlich Sängerinnen, haben die Beduinengesänge abgeändert und sie mit aktuellen, persönlichen Texten versehen. Sie sind in den Städten von Algerien und auch von Marokko und Tunesien auftreten, zum Teil in Nachtclubs, zum Teil aber auch einfach in Cafés, wie unser vorheriger Kaffeehaus-Geschichtenverzähler, und haben von ihren persönlichen Problemen, von Alkohol, von Drogen, von Sex, von Geld, vom Staat, was sie halt gerade beschäftigt hat, zu diesen jahrhundertealten Melodien von den Beduinengesängen gesungen. Ab 1940 ist der Rai dann ein neues Mal wiederentdeckt worden und hat eigentlich einen wahren Siegeszug im Oran abgehalten, also eben in dem Gebiet von Algerien. Weil ja das Gebiet, eigentlich ganz Nordafrika, schon immer sehr verschiedene Kultureinflüsse ausgesetzt war, ist auch die Rai-Musik von vielen verschiedenen Kulturen beeinflusst worden. So haben schwarzafrikanische Elemente Eingang gefunden, aber dann auch spanische, französische und Musik aus dem benachbarten Marokko haben Einfluss in die Rai-Musik gefunden. Das hat sich dann vor allem ausser den veränderten Rhythmusstrukturen auch im Einbezug von Instrumenten wie Saxophon, Geigen, Akkordeon und später natürlich auch Orgeln und elektrische Instrumente geäussert. Ende der 70er Jahre hat es dann als neueste Welle etwas gegeben, das in Algerien Pop-Rai genannt wird. Pop-Rai, der Name ist nicht zufällig, nicht im geringsten. Es ist wirklich auf eine Art eine Verbindung von Elementen von westlicher Popmusik, also ein sehr stark treibender Rhythmus, der in Beine und im Bauch fährt. Und dann aber doch auch die traditionellen Melodieformen, die traditionellen Takte und auch die traditionelle Gesangsweise. Von dem Pop-Rai werde ich euch jetzt heute Abend zwei Interpreten bzw. einen Interpret und eine Interpretin vorstellen. Und ich werde da gerade mal anfangen mit dem Shape Mami und werde ein erstes Stück vom Shape Mami euch vorstellen.
مني عدوك الحسد علي شطوك يا عمري يا عمري يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك الحسد علي صوتك يا عمري سيتي حبيبك الاول سيتي حبيبك الاول اللي ديما عليك يسول عليك يسول انت يا مهنية هو مسكين مهويل يا عمري ما نشعدوك يا عمري ما نشعدوك يا عمري ما نشعدوك الحسد علي صوتك الخادم خليتيني في العذاب يا كحلم عاشو يا وحبيب خليتيني في العذاب نهار شيتك غلقتي في وجهي لبايب يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك يا الزرقاء مانيش عدوك حسد علي صوتك يا عمري رجعتي لي نهاري ظلام ورديتي علي سلام رجعتي لي نهاري ظلام ورديتي علي سلام قلبك قاسي نكر الملح والطعام يا عمري ما نشعدوك يا عمري ما نشعدوك يا عمري ما نشعدوك الحسد علي صوتك يا عمري راني مهويل في تهويس تعرفيني نغير وحساس راني مهويل في تهويس رجعي عدوة وتبعتي كلام الناس يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك الحسد علي وشوقك يا عمري نعرفك صافية وحنينة الحسد اللي بينا رجعي ليا وربي عينا ور عليا ويا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك يا عمري مانيش عدوك الحسد علي صوتك يا عمري
Erstes Stück vom Shape Mami ist das gewesen. Und weil er es so oft gesungen hat, fällt es mir sogar relativ einfach, den Titel von dem Stück auszusprechen. Menisch Adug, scheinbar. Der Shape Mami, Shape heisst so viel wie der Jung. Das ist so ein bisschen, scheinbar haben das die meisten Reihe-Stars so als Beinamen Shape, beziehungsweise wenn es Frauen sind, heisst es neben Shaba. Das schreibt sich Cheb. Der Shape Mami wird in Algerien als Le Prince du Rai gehandelt, also als Prinz vom Rai. Er ist einer der jüngsten, wirklich grossen, bekannte algerische Musiker. Er ist nämlich erst 1965 geboren worden. 1982, also schon mit 17 Jahren, ist er das erste Mal im algerischen Fernsehen auftreten und hat mit seiner Interpretation von uralten Beduinengesängen das Publikum zu tosendem Applaus hingerissen. Er hat zwar dann in dieser Talentshow von der Fachjury nur den zweiten Platz bekommen, aber für das Publikum und für die meisten zu Hause war er der absolute Gewinner von dem Abend gewesen. Und sein Aufstieg zum Superstar vom Rai innerhalb von Algerien war nur noch eine Frage von der Zeit gewesen. Ich möchte euch jetzt noch ein zweites Stück vom Shep Mami vorstellen. Weil das aber auf der gleichen Platte ist, wie ich vorher schon mal angespielt habe, muss ich zuerst die Platte kehren. Und darum gehört er noch mal zuerst einen kurzen Ausschnitt aus dem Konzert von Abdel Khalim Hafez, den ich am Anfang schon mal eingespielt habe. دمع حزين ولا دمع حزين. Ja, und jetzt bin ich so weit. Jetzt kommt das zweite Stück vom Shep Mami und ihr werdet deutlich hören, das unterscheidet sich doch recht stark vom ersten. Das erste noch sehr stark im traditionellen Rhythmus verwurzelt. Und das Stück, das ihr jetzt gerade gehört, vor allem die ersten paar Takte, das ist für meinen Verstand schon knallhart an der Grenze zum puren Funk. Für die Benedek war das ein zweites Stück vom Shape Mami von der Platte Ouach et Salini. Für richtige Aussprache wird überhaupt keine Verantwortung übernommen. Für Interessierte, die sich für die Platten oder die Bücher, die ich noch weiterhin vorstellen werde, interessieren, ich werde gegen das Ende meiner Sendung nochmal kurz all die gespielten Platten, all die vorgelesenen Bücher bekannt geben, wo man sie überkommt, wie es heisst, in welchem Verlag bzw. bei welchem Musikvertrieb das erschienen sind. Bevor ich jetzt euch aber eine zweite Interpretin vom Pop-Rei vorstellen möchte, Fadela, die ich vorher schon mal kurz den Namen genannt habe, habe ich das Gefühl, es ist Zeit für einen zweiten Block von literarischem Schaffen, das sich mit Afrika, mit Nordafrika auseinandersetzt. Ich möchte in dieser Sendung nicht nur Schriftsteller aus dem nordafrikanischen Raum vorstellen, sondern auch Schriftsteller aus unserer Kultur, die sich gewollt oder ungewollt mit der nordafrikanischen Kultur auseinandergesetzt haben. Bei uns ist ja der ganze Raum, die ganze Kultur sehr stark mit Vorurteilen beladen. Also für uns, was sind Araber? Araber sind frauenfindlich, sie sind link, sie beschissen einem immer, wir dürfen nichts glauben und so weiter und so weiter. Wir kennen die Vorurteile all zur Genüge. Aber wie sind andere Leute, die wirklich dort runtergegangen sind, die Kultur wirklich einmal dort angeschaut haben, wo sie noch lebt, wo sie noch nicht kaputt ist, nicht so wie in Tangier oder in Casablanca, wo durch das Mischmasch von westlicher und eben islamischer Kultur zum Teil grauenhafte Sachen passiert sind. Ich möchte euch einen Autor vorstellen, den ihr eventuell schon kennt. Es handelt sich um einen Schweizer, der am Anfang von unserem Jahrhundert gelebt hat. Es handelt sich um den Friedrich Glauser, der vor allem mit seinen Wachtmeister Studer-Roman sich einen Namen hat können schaffen. Der Friedrich Glauser ist im 1896, ganz am Ende vom letzten Jahrhundert, in Wien geboren worden. Er ist dann 1916 von seinem Vater auf Zürich an die Schule geschickt worden. Sein Vater war ein Schweizer, hat dort aber, anstatt sich seriös auf die Matur vorzubereiten, sich vor allem in Nacht und Tag eingeladen mit dem damaligen in Zürich herrschenden Dadaismus. Er hat mit all diesen berühmten Dada-Leuten geredet und auch ist mit ihnen zusammen wahrscheinlich im damals noch berühmt-berüchtigten Café Odeon zusammengesessen und hat dort die Theorien vom Dadaismus und überhaupt von Literatur und Kunst an und für sich durchdiskutiert. Obwohl er dann die Matur in Zürich doch noch geschafft hat, ist er aber irgendwie nie recht zu Schlag gekommen. Er hat vor allem immer, wenn es um Autoritäten, um Sachen, die man muss, um Staat, um Ärzte gegangen ist, schwierige Probleme gehabt mit sich selber und auch mit der Umwelt. Er ist 1921 ziemlich überstürzt nach einer unglücklichen Liebe in die Fremdenlegion eingetreten, in die französische, und ist dann 3 Jahre lang als Korporal bei der Fremdenlegion in Algerien und Marokko, wo ja damals Teil des französischen Empire war, hat er dort Dienst als Fremdenlegionär. Aus dieser Zeit als Fremdenlegionär stammt dann auch die Passage, die ich euch nachher vorlesen möchte. Als er aus der Fremdenlegion zurückgekommen ist, sind natürlich seine Probleme nicht kleiner geworden durch den Kontakt vom Soldatenleben, durch die Konfrontation mit dem ihm so fremden islamischen Kulturbereich. Er ist ab 1924 bis etwa 1936 ständig von einer Psyche in die nächste Arbeitsheilanstalt oder sonst irgendwie hinter Gitter oder in Gummizellen hin und her geschoben worden. Er hat aber auch irgendwie gesehen, dass er nicht zu Schlag kommt. Er hat sich selber auch krank gefühlt und hat immer versucht, auch mit dem Schreiben seinem Leiden auf die Spur zu kommen. 1928, also während einem von seinen Psyche-Aufenthalten, ist dann auch nach meiner Meinung eigentlich sein Hauptwerk «Gurama» entstanden. Berühmt wurde er dann zwar viel mehr durch die vielleicht leichter lesbaren, originelleren, ausgefallenen Wachtmeister Studer Roman wurde, die vor allem aufgefallen sind durch ihr schweizerischen Lokalkolorit. Er hat auch zum Teil einen Mundartausdruck gebraucht. Aber auch diese Bücher sind also sehr zum Lesen empfohlen. Ich werde jetzt aber etwas vorlesen aus Gurama, aus dem Roman «Ein Roman aus der Fremdenlegion» ist da untertitelt. Und zwar eine Szene, wo der Korporal Lös, ich bin nicht so ganz sicher gewesen, ob das nicht der Klauser selber ist oder ob er da einen Kollegen von ihm beschreibt. Also ich habe das Gefühl, er trägt viel Zeug vom Klauser selber. Wo der Korporal Lös also sich zum ersten Mal aus der Kaserne rausgetraut und ins benachbarte Eingeborenendorf vordringt und dort eingeladen wird. Im Hintergrund, um ein bisschen Stimmung zu machen, gehört er ein weiteres Mal einen Ausschnitt aus einem Konzert von Abdel Khalim Hafez. Da jetzt aber Friedrich Klauser sein Gurama. Inmitten der Terrasse hockte auf einer Alphamatte ein uralter Mann. Auf dem Scheitelpunkt des sonst glatt rasierten Schädels wuchs ein langer grauer Haarschopf und lud Allahs Hand ein, zuzugreifen und den daranhängenden Körper mitzuziehen, hinauf in eine reichere Welt. Denn der Mann war mager und unterernährt. Als er Lös Schritte hörte, blickte er auf und ließ seine Zehen fahren, mit denen er gedankenvoll gespielt hatte. Lös erinnerte sich an seine Karl-May-Lektüre und sagte: La ilaha Allah, Mohammed Rasul Allah. Dabei verneigte er sich tief. Es schien zu stimmen, denn der alte Mann lächelte mit breiten Pferdezähnen, murmelte etwas wie Mlech Mlech, streckte eine schmale Hand aus, berührte nur leicht die des anderen mit den Fingerspitzen, führte dann den Zeigfinger an die Lippen und wies mit einer sanften Gebärde nach oben. Zeno erschien und zeigte ihr neues Kleid. Dazu schnatterte sie laut und aufgeregt. Das Lächeln des Alten zog sich tief in die Wangen. Er deutete mit der Hand auf die Matte. Auch Lös wollte höflich sein. Er zog die Schuhe aus, rollte die Wadenbinden ab und stellte alles ordentlich an den Rand des Daches. Dann setzte er sich neben den Alten. Dieser zog aus einem groben Wollmantel eine fingerhutgroße Pfeife aus rotem Ton und füllte sie mit einem feingepulverten, graugrünen Kraut. Er rief etwas ins Zimmer. Zeno kam mit einem zerbeulten Blechbecken zurück, das mit Glut gefüllt war. Eine Teekanne stand darauf, aus weißem Metall mit grob eingeritzten Ornamenten. Der Alte legte eine Kohle auf die Pfeife, zog einen Zug tief in die Lungen und gab sie weiter an den Gast. Der folgte dem Beispiel. Der Rauch schmeckte scharf und duftend, so wie Tabak manchmal schmeckt an einem qualmenden Feuer. Lös hatte schon früher Kiff geraucht, in Bel Abbes, bei seinem Freund, dem großen Mulatten. Doch der Kiff des Alten dünkte ihn stärker und würziger. Der Duft weiter Ebenen war darin und das schwere Licht eines heißen Tages. Nach zwei Zügen war die Pfeife leer gebrannt. Sachar, sagte Lös und gab sie zurück. Er hatte sich dieses Dankeswort gemerkt, ob seines Klanges, der an Sacharin erinnerte. Die Terrasse lag neben der weiten Ebene, in der, ferne, der weiße Posten schimmerte. Im Rücken des Sitzenden stieg das Dorf stufenförmig an und die Ebene dehnte sich bis an die Berge, die ein zitterndes, süßliches Violett bedeckte. Langsam wurden die Bäume schwärzer, die den Wett einfassten. Der Alte hatte die Hände auf die Knie gelegt. Manchmal hob er die Tasse zum Munde, die dicke, zersprungene Tasse hob sie zum Munde mit anmutiger Gebärde und sein Schlürfen trommelte sanft durch die Stille. Der Tee war sehr süß und mit Minze gewürzt. Da kam Zeno zurück mit einem flachen Korbteller, geflochten aus dünnen, hellen Weidenzweigen. Sie streute Mehl darauf, träufelte Wasser dazu und begann, den Teller zu schütteln. Couscous, erklärte sie, und der Alte nickte. Das Mehl ballte sich zu groben Körnern, nicht größer als Stecknadelköpfe. Einen eisernen Topf setzte Zeno auf die Glut, zur Hälfte gefüllt mit Wasser. Und fünfmal schüttete sie das körnig geballte Mehl in ein unten spitz zulaufendes Tongefäß, das wie ein Sieb durchlöchert war. Dieser Tontrichter wurde in den Hals des Eisentopfs gesetzt, damit der Dampf die Mehlkörner gar koche. In das leise Summen des Dampfes scholl plötzlich ganz aus der Nähe von einer unbekannten Höhe herab ein langgezogener hoher Ruf. Der Ruf zersplitterte viele Worte, die sich folgten und überstürzten, immer in der gleichen hohen Tonlage. Dazwischen sank die Stimme unerwartet fast um eine ganze Oktave, um gleich wieder zu ihrer früheren Höhe aufzuschnellen. Schweigend stand der Alte auf, nahm den rauen Mantel von den Schultern und legte ihn auf den Boden. Er stand nun da in einem ärmellosen Hemd, das bis zur Mitte der Waden reichte. Dann neigte er sich, richtete sich auf, kniete hin, berührte den Boden mit der Stirne, ausgestreckt, die Arme und die Hände flach auf den Stein fließen, und dazu raschelte leise seine Stimme. Es klang, wie wenn der Wind mit verkohltem Papier spielt. Kaum aber war die springende Stimme des Unsichtbaren verstummt, da saß der Alte wieder auf seinem Platz, eingehüllt in seinen Wollmantel, und gab Zeno laute Befehle. Der Couscous wurde auf eine Holzschüssel geleert, die mit einer dicken Schicht stark riechenden Fettes bedeckt war. Dann goss Zeno eine farbige Brühe über das Ganze, in der Hühnerknochen und gekochte Pfefferfrüchte schwammen. Der Alte mischte das Ganze mit pflügenden Händen, schlenkerte sie in der Luft, um sie abzukühlen. Ungewohnt und fremd wie die Haut des Mädchens schmeckte auch die Speise. Mit langen, vorsichtigen Fingern knetete der Alte kleine Kugeln und schob sie dem Gast in den Mund. Lös aß, denn er hatte Hunger. Und je vertrauter ihm der Geschmack dieser Speise wurde, desto stärker wuchs in ihm die Sehnsucht nach dem Körper des Mädchens, das neben ihm saß und sich an ihn lehnte. Auch sie formte Kugeln mit den kleinen Fingern und steckte sie dem Freund in den Mund. Die Farbe der verknitterten kleinen Hände erinnerten ihn an die Farbe der Haut, an ihren Geruch, an ihren salzigen Geschmack. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus dem Friedrich Klauser, seinem Roman aus der Fremdenlegion «Gurama». Das «Gurama» ist wie all andere Klauser-Werke kürzlich neu aufgelegt worden im Arche Verlag und ist als Taschenbuch erhältlich. Wer schon mal im Maghreb, also in Nordafrika, zum Couscous eingeladen worden ist, der weiss, wie froh dass man kann sein kann, wenn man so jemanden hat, der eben die Knöllchen ins Maul schoben, wenn man nämlich selber versucht, als ungeschickter, Gabelmesser gewohnten Europäer, den Brei aus Gries zu Kügeln zu formen, da kommt man meistens vor allem dreckige Hände über, versprützt dem Gastgeber seine ganze Stube mit Couscous. Aber gross satt wird man dabei nicht, bis dann der Gastgeber Erbarmen hat und einem einen Löffel gibt, damit man das feine Couscous kann auslöffeln. Jetzt aber, wie versprochen, möchte ich euch eine zweite Interpretin vom Pop-Brei vorstellen. Die Interpretin heisst Fadela. Oder eben auch Shaba Fadela, die junge Fadela. Und die Fadela ist eigentlich seit etwa Ende der 80er Jahre recht bekannt in Algerien. Sie hat dort nämlich mit dem Stück Anna Mal Hali Enom, was so viel heisst wie «Eigentlich möchte ich nicht mehr länger schlafen», einen grossen Erfolg gehabt. Sie hat sich mit ihrem Text immer gegen den Durchschlaf von arabischen Frauen, wo viel drin sich befindet, gewehrt und hat gefunden, wir müssen jetzt endlich aufwachen, das Schicksal selber in die Hände nehmen, auch wenn Allah schlussendlich all Geschick von oben ab leitet, wir müssen doch selber für das Schicksal suchen, sorgen. Die Fadela ist eine typische, eine moderne Scheikates. Das sind, wie ich vorher schon erwähnt habe, die Frauen, die Beduinengesänge mit ihren eigenen Texten versehen und dann auch zum Teil selber Melodien erfindet und die so vortragen. Die Fadela hat 1983 ihre Karriere in Anführungszeichen vielleicht, unterbrochen, weil sie geheiratet hat, und zwar einen anderen lokalen Star vom Pop-Rei, das ist der Sheb Sahraoui. Das Sheb Sahraoui, der sich nach der westsaharischen Freiheitskämpfer oder beziehungsweise eben nach den saharauischen Freiheitskämpfer benannt, wo in Algerien in der Wüste im Exil leben, weil ja ihr Land seit, ja, jetzt sind sicher schon 15 Jahre her, von den Marokkanern annektiert und besetzt ist. Wie gesagt, also 1983 hat sie geheiratet und auch einen Sohn geboren. Das hat sie aber nicht daran gehindert, im 85 wieder zu singen, wieder öffentlich aufzutreten. Und zwar mit grösserem Erfolg und stärker als je zuvor. Sie hat im 85 auch ihre erste Platte aufgenommen. Erste Platte, nachdem von ihr schon Tausende und Tausende von Kassetten, die meisten wahrscheinlich natürlich schwarz kopiert, im Umlauf gsi sind. Aber im 85 also das erste Mal Platte, ein Selfie. Ein Selfie, die Platte hat sie zum Teil auch mit, zusammengearbeitet mit ihrem Mann, mit dem Sarawi. Und da hören wir jetzt gerade ein Titelstück, ein Selfie, wo sie zusammen mit dem Sarawi singt.
قربت عيني يا لله وراني صابر سيلفيك 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 انا نبغيك عيني يا انا نبغيك متما
ويا ريح شفته في الظلمة قسم لي خاطري لله يا لا 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 انا نبغيك عيني يا انا نبغيك دلالي
يا ريح السلفك والطولة شوية وصيحة
I'm a fighter.